Leute, habt ihr schon vernommen? Habt ihr schon gehört? Es gibt da einen Podcast, der euch Datenschutz erklärt. Endlich jemand, der euch informiert und nicht belehrt. Der euch an die Hand nimmt, wird es mal zu kompliziert. Dr. Datenschutz ist euer Retter in der Not. Dr. Datenschutz, euer Captain und Pilot. Dr. Datenschutz nimmt euch alle mit ins Boot. Mit Dr. Datenschutz wird alles wieder gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast Dentasoft Consulting Service AG. Mein Name ist Laura Stoll. Ich bin Juristin und als Datenschutzbeauftragte tätig. Zusammen mit wunderbaren Gästen berichte ich monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Und auch heute darf ich wieder einen ganz besonderen Gast begrüßen. Herzlich willkommen im Dr. Datenschutz-Podcast, liebe Caroline Loy.
Ja, hallo, liebe Laura.
Schön, dass du da bist. Für alle, die dich nicht kennen, ein paar ganz kurze, einführende Worte zu dir. Du bist aktuell Mitarbeiterin beim Bayerischen Landesamt für die Datenschutzaufsicht. Ich glaube, da ist kein Artikel drin, aber ich stolper da immer wieder drüber, wie die Landesbehörden in Deutschland heißen. Kurz das BayLDA, ne? So, sie ist Bereichsleitung im Bereich Digitalwirtschaft und zu Rechtsfragen im Bereich künstlicher Intelligenz tätig und du bist auch noch Pressesprecherin.
Ja, genau.
Soweit richtig, ne?
Ja, alles richtig.
So, also du hast auch mal Jura studiert. Du warst auch schon mal als Rechtsanwältin tätig, habe ich rausgefunden. Da aber eher im Zivilrecht und Insolvenzrecht. Ist das richtig?
Ja, genau. Tatsächlich zuerst im Bauvertragsrecht und dann im Insolvenzrecht. Also sowas ganz anderes eigentlich.
Ja, aber ich kann sagen, das ist echt ganz anders. Aber gut, also die Wege im Datenschutz, also das zeigen ja auch verschiedene andere Podcast und YouTube-Formate zeigen ja immer wieder, die Datenschützer landen ja auf ganz unterschiedlichen Wegen beim Datenschutz. Also von daher, und jetzt bist du seit 2020 beim BayLDA tätig und da warst du erst Referentin und dann eben die Leitung hattest du übernommen für die Stabsstelle Europäische Zusammenarbeit. Jetzt eben als Leitung seit 2024 im Bereich Digitalwirtschaft und Rechtsfragen zur künstlichen Intelligenz. Da bist du ganz schön busy, vermute ich mal.
Ja, in der Tat. Das sind durchaus viele Themen, die man unter diesem kurzen, knappen Begriff Digitalwirtschaft zusammenfassen kann. Denn das ist ja einmal ja ganz klassisch der Datenschutz im Internet. Also das war auch das, was ich als Referentin zuerst gemacht habe. Also Cookie-Banner, Webseiten prüfen, Web-Tracking und Ähnliches. Aber jetzt natürlich auch die ganzen Digitalrechtsakte. Also vor allem die Fragen, ja wie passt das denn zusammen? Also gerade die KI-Verordnung oder auch der Data Act. Also unabhängig von Zuständigkeitsfragen, wirklich rein die DSGVO-Fragen. Wo hat man denn da vielleicht auch Synergieeffekte? Mhm. Wo hat man vielleicht auch Probleme? Ja, also wenn wir zum Beispiel bei betroffenen Rechten, bei KI schauen, wie gehen wir mit dem Thema Löschung um oder Ähnliches? Und ja, das versuche ich so auf verschiedenen Ebenen zu bearbeiten. Einmal natürlich ganz klassisch in der Fallbearbeitung, was man in der Behörde halt so macht, Beschwerden bearbeiten. Aber halt auch im Rahmen der Referententätigkeit, also das mit am Papieren schreiben auf deutscher Ebene und auf europäischer Ebene. Ja, und da muss man einen guten Ausgleich finden, was man wann wie macht.
Also bevor wir aber vielleicht so ein bisschen in die inhaltliche Arbeit einsteigen, also du weißt, mir brennen da so ein paar Fragen natürlich total unter den Nägeln. Und ich habe das, glaube ich, im Podcast schon mehr als einmal gesagt, dass ich in der sehr privilegierten Situation bin, alle Fragen mal loszuwerden, die ich schon immer mal hatte. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es lohnt sich total, einen Podcast zu machen. Dann kann man das endlich mal machen. Aber ich würde gerne mal noch einen Schritt zurückgehen. Wie bist du denn überhaupt hier in der Behörde gelandet? Und ich meine jetzt ganz bewusst nicht örtlich, weil, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin tatsächlich nach Ansbach gefahren. Ansbach ist also nach meiner persönlichen Wahrnehmung eine wirklich sehr schöne, kleine, beschaulich bayerische Stadt, wobei man darf hier schon auch noch sagen, dass das auch Bayern ist, ne? Also da kriegt man nicht gleich auf die Mütze,
auch
oder?
Bayern, ja. Franken ist schöner, aber es ist auch Bayern.
Aber es ist ja auch Bayern. Also eigentlich Franken ordentlich, so. Bin da ganz vorsichtig. Ich weiß, es gibt da sehr lokale Besonderheiten, wie man das so nett nennt. Also ich kann euch sagen, wenn ihr hier mal herfahren wollt, Man kommt hier schon auch ganz gut her, aber es ist schon sehr beschaulich. Und wenn man dann mit so einer süßen kleinen Bummelbahn von Würzburg hierher fährt und durch die Landschaft fährt, dann fragt man sich schon, wie kam es eigentlich dazu, dass die Aufsicht hier in Ansbach gelandet ist. Aber wie bist du denn hier gelandet?
Also vielleicht ganz kurz zu der Frage, warum die Aufsicht hier in Ansbach ist. Das liegt, glaube ich, einfach an der Tatsache, dass es in München ja schon einiges gibt. Also das sind ja alle möglichen Ministerien in München, der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Bayern, also die Aufsichtsbehörde, die für den öffentlichen Bereich zuständig ist, die sitzt auch in München. Und da hat man tatsächlich ein bisschen ausgelagert. Und da muss man sagen, wir sind hier gar nicht so alleine. Also wir haben ja auch die Landesanwaltschaft zum Beispiel in Ansbach, also die alle bayerischen Behörden vertritt. Uns nicht, weil wir unabhängig sind, aber andere Behörden. Wir haben das Verwaltungsgericht hier in Ansbach. Mhm. Wir haben hier die Regierung von Mittelfranken. Also Ansbach ist schon auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen eine Beamtenstadt, ja. Also das ist schon, ja, es gibt hier schon noch ein bisschen mehr als nur das LDA. Mhm. Und ja, zu mir, wie ich hier gelandet bin, ja, ich glaube, das ist der klassische Werdegang hier in Bayern, wenn man sich für die Verwaltungslaufbahn entscheidet. Also ich habe nach meinem zweiten Examen mich bei der Verwaltung beworben, das heißt beim Bayerischen Innenministerium. Ja, und dann wartet man erstmal, dass man halt einer Stelle zugewiesen wird. Und bei mir hat das relativ lange gedauert. Da hatte ich dann schon kurz gezweifelt, ob die vielleicht keine Verwendung für mich haben. Aber tatsächlich war es so, ich hatte angegeben, dass ich 40 Kilometer bereit wäre, von meinem Wohnort, das war damals noch Nürnberg, zu reisen. Und ja, Ansbach ist 41 Kilometer weg.
Natürlich.
Und deswegen hat man mir Ansbach erstmal nicht vorgeschlagen. Aber als ich dann nachgefragt habe, dass ich schon gerne beim Freistaat arbeiten würde, hatte man dann doch die Stelle. Und ja, und dann hat man gesagt, naja, alle anderen wären jetzt eigentlich irgendwie schon weg, so Landratsamt oder sowas, was man dann an der Stelle alles hätte. Aber beim Landesamt für Datenschutzaufsicht gäbe es noch was.
Mhm.
Ja, und dann dachte ich mir erstmal so.
Die Zuhörer sehen dein Gesicht nicht. Ich würde es gerne beschreiben.
Sagen wir mal so, Datenschutz wäre nicht meine erste Wahl gewesen.
Mhm.
Aber ich hatte tatsächlich Glück, denn ich hatte dann ein Vorstellungsgespräch bei unserer Behördenleitung, beim Herrn Will, der war damals selber erst 2 Wochen im Amt.
Mhm.
Und der hat mir dann ja den Bereich vorgestellt, hat mir eben erklärt, dass ich für den Bereich Internet zuständig wäre, also dass ich eben Webtracking prüfen würde, dass ich prüfen würde, ja, wo Cookies gesetzt werden auf Webseiten und ja, was sonst alles so meine Aufgaben wären. Und ja, das klang erstmal so gar nicht nach mir. Also das war dann so, wo ich erstmal dachte, oh Gott, ich weiß nicht, was Cookies sind. Ich weiß auch nicht, was Webtracking ist. Und tatsächlich wollte ich dann erstmal die Stelle ablehnen und habe dann auch gesagt, also mir wäre es dann doch lieber, wenn mir das Innenministerium was anderes vorschlägt. Aber ja, der Herr Will hat dann nochmal angerufen und hat mich dann tatsächlich überzeugt und hat gemeint, ja, zusammen bekommen wir das doch irgendwie hin. Und die technische Expertise kann ich ja noch aufbauen und ja, und jetzt bin ich sehr dankbar und glücklich, dass ich die Stelle dann doch genommen habe und ja, immer noch hier bin.
Ja, das ist natürlich auch ein besonders spannender Weg, wenn man mal ehrlich ist. Also erstens gar nicht so Datenschutz auf dem Schirm habe, wobei ich glaube, es geht vielen Datenschützern so, auch mit denen ich geredet habe. Also ich glaube, es hat auch viel mit der juristischen Ausbildung zu tun, wenn man aus der juristischen Ecke zum Datenschutz gekommen ist. Das sind ja auch, weiß Gott, nicht alle, ne? Aber das ist dann ja in wenigen Universitäten überhaupt ein Thema. Mehr?
Es nimmt, glaube ich, zu, ja.
Ja, das ist auch meine Wahrnehmung. Aber wenn ich so an meine Studienzeiten denke, gab es durchaus Bereiche, so informationelle Selbstbestimmung. Also Grundrechte fand ich schon ziemlich cool. Also da, das fand ich schon spannend. Aber sonst, so darüber hinaus, so mit dem Ausbringen im Datenschutzrecht, das habe ich wenig gesehen. Und auch, wenn ich jetzt so gucke, in Bewerbungsgesprächen heute, es findet das auch an den Universitäten immer noch nicht so viel Raum, wie es bei einer von Digitalisierung geprägt und getriebenen Gesellschaft vielleicht durchaus auch ein bisschen mehr sein könnte, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz, und dann durftest du diese Dinge mit diesem Internet machen.
Ja, diese Dinge mit dem Internet. Ja, also tatsächlich habe ich dann versucht, mir das ein bisschen anzueignen und hatte Glück, dass mein Mann technisch sehr versiert ist. Und ich habe ja damals 2020 angefangen, also mitten in Corona.
Stimmt.
Was heißt, wir waren natürlich viel zu Hause. Mein Mann ist jetzt auch sehr gut im Datenschutz und ich habe dafür ja, sieht er hoffentlich auch so. ansonsten hat er mir dann viele Dinge einfach erklärt, also wie funktioniert denn dieses Internet? Ja, also all das, was man sich vorher vielleicht nicht so gefragt hat, also ich zumindest nicht. Oder wie mache ich denn auch eine Netzwerkanalyse oder wie kann ich denn vielleicht auch eine App prüfen oder ähnliches, ja. Und dann habe ich auch einfach gemerkt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass es auch einfach wirklich Freude macht und ich finde es auch wirklich ein wichtiges Thema, also weil es uns einfach alle betrifft und weil man dann auch merkt, wie sehr man sich damit identifizieren kann, dass es eben nicht nur diese Cookie-Banner sind, die einen nerven und die man einfach wegklickt, sondern dass man sich tatsächlich Fragen stellen muss, was habe ich denn eigentlich alles auf meinem Smartphone und wer kann welche Daten wirklich auslesen, gerade auch wenn ich meine Kinder anschaue, die jetzt auch teilweise schon ein Smartphone haben und es auch gewisse Apps gibt, die nutzen, wo ich sage, was passiert denn da alles?
Absolut.
Und dass ich da auch ein bisschen die Awareness auch bei den Kindern schaffen kann, ja. Und natürlich aber auch bei mir selbst, ja. Und einfach sagen kann, ich überlege jetzt vielleicht auch mehr, was ich mit meinen Daten mache und einfach diesen Alltagsbezug tatsächlich sehe. Also das war mir früher nicht so bewusst. Und von daher bin ich wirklich froh, dass ich auch in diesem Bereich gelandet bin, weil ich glaube, ich würde natürlich sagen, das ist der coolste Bereich, den wir auch in der Behörde haben, weil wir natürlich die spannenden Themen haben.
Natürlich, das ist auch total in Ordnung. Also es ist ja mehr als nur schön, wenn man das, was man macht, auch gerne macht. Also ich hätte dich auf jeden Fall gefragt, ob du Spaß bei der Arbeit hast, aber ich glaube, also gut, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen dich nicht, aber du strahlst auf jeden Fall. Also das scheint immer noch richtig viel Spaß zu bringen.
Ja, das auf jeden Fall. Also weil man einfach auch viel Neues dann eben hat, wie gesagt, auch mit diesen Digitalrechtsakten. Also dafür, dass ich früher eigentlich immer dachte, ich würde gerne mehr mich so im Bereich Personal oder sowas bei so einem Landratsamt sehen. Und weniger wirklich mit juristischen, also mit klassischer juristischer Arbeit, muss ich sagen, macht es mir tatsächlich sehr viel Spaß, mir neue Gesetze einfach anzuschauen, über Auslegungen nachzudenken und eben auch zum Beispiel die Papiere mitzuschreiben, auch auf europäischer Ebene, um einfach erste Handreichungen auch mit rauszugeben. Also wirklich, das Arbeiten macht einem wirklich Spaß, wenn man das Gefühl hat, man ist wirklich auch am Puls der Zeit, also auch gerade im Bereich KI und dass man da einfach viel mehr macht, was man auch wirklich im täglichen Leben wieder sieht.
Absolut. Wenn mich Leute das fragen, warum mir Datenschutz so viel Spaß macht, ist das häufig ein Teil der Antwort, dass so viel Innovation passiert. Es kann legislativ sein, also keine Frage, das sprichst du gerade an, aber es ist ja auch der Einfluss der technischen Entwicklung, die einen großen, das ist einfach eine Hausnummer in unserem Bereich. Und auch wenn dann mal vielleicht legislativ mal ein bisschen ruhiger ist, was ja auch mal zwischendurch ganz schön ist, wenn ich in die ganzen Digitalakte denke, da ist so viel los und manchmal denke ich auch, okay, einmal durchatmen, erstmal ankommen, mich anfangen, ein bisschen zu Hause zu fühlen. Aber dann kommt gerne auch mal technisch was dazu. Aber das haben wir ja auch. Also du hast ja auch einen juristischen Hintergrund. Das ist ja auch nicht unbedingt die typische Situation im Studium. Auch dort wird man ja mit bestehenden Konstellationen mehr konfrontiert und man lernt Entscheidungen kennen, man lernt das einzusortieren und weiß ich nicht, den fünften Streit und Meinung, gerade in bestimmten Rechtsbereichen, so ich persönlich voll traumatisiert noch im Strafrecht, welche Meinung man alle kennen muss zu Täterschaft und Teilnahme zum Beispiel. Oh weia. Ja, dann denke ich mir dann so, das ist gar nicht mehr die oder weniger unsere Realität in dem, was wir jetzt haben, in einem Bereich, der noch in so viel Bewegung ist.
Ja, also das denke ich auch. Und also für mich ist es irgendwie auch gar nicht mehr dieses Klassische. Also bei mir ist das Trauma so ein bisschen Mietrecht, sämtliche BGH-Entscheidungen, Weswegen ich auch immer dachte, oh nee, also das möchte ich nicht. Also weil ich es einfach auch so schön finde, dass wir so viel Neues haben. Ja, natürlich ist das manchmal frustrierend, dass uns die Rechtssicherheit fehlt. Ne? Ich meine, gut, in der Behörde, ich habe leicht reden. Ne? Aber ansonsten, dass wir natürlich gerne Entscheidungen des EuGH haben. Aber es gibt auch einfach so viel, was noch ungeklärt ist und dass man einfach selber auch denken darf und nicht nur vergangene Rechtsprechung zitieren darf. Das ist das, was mir tatsächlich bei der Arbeit einfach sehr, sehr gut gefällt und dass man einfach nicht so gebunden ist, sondern auch erstmal eine Meinung haben kann. Das ist das, was einfach Freude macht an den Sachen und dass man natürlich auch immer wieder neue Konstellationen hat und es sich manchmal auch gar nicht so wie Jura anfühlt, sondern man auch wirklich eher Entscheidungen treffen muss, die einfach auch verhältnismäßig sein müssen. Also, dass man auch sagt, man muss das jetzt vielleicht auch prüfen, ob man letztlich hier eine Rechtsgrundlage hat und dann vielleicht auch einfach sagen, es ist vielleicht ein Verstoß da, aber wie gehe ich auf der Rechtsfolgenseite auch damit um? Also auch das ist was wir genau ansehen müssen. Ist das jetzt wirklich ein Bußgeld? Ja, ordnen wir das an oder wie kümmern wir uns darum, dass rechtskonforme Zustände hergestellt werden? Also denn das ist das, wo ja unser Hauptaugenmerk drauf liegt, weswegen wir ja auch immer versuchen, sehr beratend tätig zu sein. Und das wird uns manchmal vorgeworfen als Behörde, dass wir vielleicht nicht die hohen Bußgelder verhängen. Aber letztlich ist das auch nicht das Ziel, hinterher möglichst viele Strafen zu verteilen. Vor allem auch nicht jedes Bußgeld muss öffentlich sein, sondern dass wir gerne mehr damit voranschreiten, zu beraten, zu informieren und auch zu unterstützen. Denn gerade wenn wir jetzt wieder auf diese neuen Digitalrechtsakte schauen, ja, wie viele Leute sind denn da einfach auch planlos an der Stelle? Also gerade, weil wir bei Data Act oder KI, wir haben ja keine Aufsichtsbehörde bislang. Ja, also es gibt ja Mutmaßungen, Wahrscheinlichkeiten, aber wirklich sicher festgelegt ist es nicht. Also es ist schön, dass jetzt die Bundesnetzagentur ja zum Beispiel zur KI und zum Data Act Informationen auf ihrer Homepage bereitstellt. Aber letztlich sind sie noch nicht die Ansprechpartner dafür und haben natürlich auch noch nicht das Personal dafür. Und da muss man sagen, die Verantwortlichen, die es gerne umsetzen wollen, denen fehlt das natürlich. Und das ist halt auch so ein Bereich, wo wir sagen, da wollen wir natürlich auch unterstützend tätig sein. Und das, was in unserer Zuständigkeit liegt, nämlich der Datenschutz, ja, zumindest in dem Bereich dann das auch wirklich weitergeben.
Ja, ich glaube, dass die Herausforderung, also du hast es ja eben schon, eurer Behörde wird etwas vorgeworfen oder da wird was Bestimmtes erwartet. Also ich glaube, man muss das immer aushalten in die eine oder in die andere Richtung. Wenn ihr jetzt die Behörde wärt, sagen wir mal als Beispiel, ist rein fiktiv, die in Deutschland die höchsten Bußgelder hätte, dann müsstet ihr euch das wahrscheinlich ganz genauso anhören, wie wenn ihr theoretisch auch hierzu, also ich habe keine Ahnung, also es gibt da keine Statistik, wenn jetzt, falls ihr die Behörde seid mit den geringsten Bußgeldern, was ich nicht mal weiß, aber ich werfe das mal so rein. Oder es gibt Behörden, die müssen sich vorhalten lassen, dass sie keine Kapazitäten haben oder den Beratungsauftrag so nicht so annehmen. Und dem wird dann vorgeworfen, das machen sie nicht. Und ich glaube, das muss man ein Stück aushalten, dass man sich in diesem Spannungsfeld immer ein bisschen bewegt. Aber dass ihr einen klaren Beratungsauftrag für euch seht, das ist ja durchaus auch bekannt. Das wird ja den süddeutschen Behörden quasi so nachgesagt. Aber was heißt denn das in eurem Alltag? Also ich sage ja immer zu meinen Kunden, wie immer, in Bayern ist alles ein bisschen anders. Da gibt es auch zwei Behörden. Mit einem Schmunzeln. Und das ist ja auch gemein, ich meine als Norddeutsche. Aber ich bin der Meinung, ich darf das auch. Alles südlich der Elbe ist Norditalien. Ich darf das, finde ich. Aber alle wissen dann auch, dass ich das mit einem Schmunzeln meine. Aber glaubst du, da seid ihr wirklich so eine ganz andere Nummer oder wie siehst du das im Kontext?
Also ganz andere Nummer würde ich jetzt nicht sagen. Also ich sehe diesen Beratungsansatz schon auch bei den anderen Aufsichtsbehörden. Aber es ist natürlich immer eine Frage der Kapazitäten und wie man die natürlich auch aufteilt. Also jede Behörde setzt natürlich auch andere Schwerpunkte, ja, was sie für sich als wichtig erachtet. Oftmals ist es aufgrund der Beschwerden, also das muss man auch sagen. Ja. Die deutschen Aufsichtsbehörden sind natürlich sehr beschwerdegetrieben. Also es gab, glaube ich, eine Pressemitteilung von NRW und Hamburg hat das, glaube ich, auch schon öffentlich gesagt, dass die Beschwerdezahlen einfach extrem angestiegen sind. Das ist auch bei uns der Fall. Also letztes Jahr hatten wir, glaube ich, irgendwie 6.100 Beschwerden und 2018, also zum Beginn der DSGVO, waren 6.200. Ja, momentan sind wir bei 10.000.
Und wir haben aktuell Oktober. Ja. Also auch jetzt in dem Moment, in dem wir jetzt aufnehmen, ist es Anfang Oktober. Das ist natürlich
genau, und da muss merklich. Man natürlich sagen, da ist halt die Frage, was macht man? Also bei uns ist auch eine klare Entscheidung der Hausleitung gewesen, zu sagen, wir machen trotzdem Beratung. Wir setzen einen Schwerpunkt auf Beratung. Wir haben auch für bayerische Unternehmen die Möglichkeit über unsere Homepage für KI-Beratung, also dass man wirklich auch zeigen kann, was macht man. Und wir klären dann zusammen datenschutzrechtliche Fragen, sei es technischer Art, also das macht dann nicht ich, sondern jemand, der es kann, aber auch juristischer Art, aber auch im Hinblick auf den Data Act oder anderes. Also das versuchen wir zum einen, also wirklich proaktiv zu beraten. Dann halten wir natürlich auch Vorträge auf verschiedenen Veranstaltungen, wo wir einfach einen Multiplikatoreffekt sehen. Wir haben mit der IHK in Bayern auch mehrere Projekte und Webinare zusammen gemacht, also wirklich auch Datenschutz-Basics. Ja.
Schön.
Podcasts machen wir und versuchen so natürlich auch ein bisschen diesen Ansatz zu wahren, aber tatsächlich auch in der klassischen Fallbearbeitung. Also wie gesagt, das ist unser Hauptgeschäft. Wir haben Sachbearbeiter, aber dadurch, dass wir jetzt ja auch nicht die Riesenbehörde sind, alle Bereichsleitungen und Referenten bei uns müssen auch Sachbearbeitung machen. Ne? Natürlich weniger als die Sachbearbeitung, aber das machen wir schon auch. Und da haben wir halt eine Beschwerde und dann kommt es natürlich auch immer drauf an, was hat man da? Hat man ein großes Unternehmen, hat man ein kleines Unternehmen? Ja. Aber da geht es uns in erster Linie dann erstmal darum zu sagen, wir wollen datenschutzkonforme Zustände schaffen. Und kein Sachbearbeiter hier im Haus denkt als erstes, so, das wird jetzt aber ein Bußgeldfall. Ja, also oder ne, also das kommt ganz, ganz selten vor, sondern das ist bei uns dann wirklich eher diese so, oh, da haben wir ein Problem. Also erstmal, jetzt muss das vielleicht erstmal gelöscht werden. Das wäre jetzt vielleicht das Allerwichtigste. Oder dann muss der ganze Prozess geändert werden. Oder einfach zu sagen, okay, dem müssen wir erstmal sagen, das ist falsch, was die da machen. Ja, und ganz oft hat man halt auch Verantwortliche, da sitzt halt nicht eine ganze Rechtsabteilung dahinter. Also das ist halt, man verkennt es oft in der Diskussion, dass die Fälle, die wir haben, ganz oft wirklich die kleinen Unternehmen treffen,
ja,
die dann vielleicht auch gar nicht wissen, wie sie das machen. Also wie viele Stunden wir auch schon damit verbracht haben, Leuten zu erklären, wie man das auf so einer Webseite macht. Und die uns dann einfach sagen, naja, Tool XY war halt einfach da.
Mhm.
Ja, also und solche Sachen, ja, wo wir dann sagen, da bringt's nichts, wenn ich dann hinterher sage, so muss jetzt das Banner aussehen und dann passt alles. Das bringt nichts, sondern ich muss denen erklären, was ist das für ein Tool? Was macht das? Ja, und sagen, hey, überdenk das vielleicht. Brauchst du das wirklich? Ja. Und da hilft es nicht einfach zu sagen, hier Anordnung, stellen Sie datenschutzkonforme Zustände her. Also davon hat auch keiner was.
Und das ist am wenigsten der Datenschutz.
Ja, weil am Ende ist es dann halt, dass dann entweder die Webseite vom Netz genommen wird. Auch das hatten wir schon. Mhm. Ja. Oder dass wir haben auch Leute, die bezahlen dann irgendwelche Zwangsgelder und ändern halt dann trotzdem nichts, weil sie nicht verstehen, wie sie es machen. Wo man dann sagt, okay, dann rufen wir halt auch nochmal an.
Ja.
Und fragen halt einfach auch nochmal nach und erklären dann auch. Also, und das ist auch so dieser Ansatz. Also, uns geht es nicht darum, hinterher eine Strafe zu verhängen, sondern es soll halt richtig gemacht werden. Ja, und wir wollen natürlich den Schutz der personenbezogenen Daten. Aber manchmal muss man da einfach auch anders rangehen.
Also, Caro, ich glaube, Leute, die auch im Beratungs-, also so wie ich im Bereich Datenschutz beraten, aber auch interne, also betriebliche Datenschutzbeauftragte kennen die Situation, dass man so eine Webseite sich anguckt und dann sagt, Mensch, da läuft das und das und das findet sich nirgendwo und das steht auch nirgendwo. Und dann spricht man das an bei Scheidungsträgern. Das muss ja nicht immer, es kann ja sehr unterschiedlich sein, wenn ich einen großen Laden habe, ist das vielleicht dann nicht gleich der Geschäftsführer oder der CEO oder wie auch immer, ne? Sondern es ist vielleicht dann der Leiter von Marketing oder, ach, was weiß ich, so, wie die Menschen
der
da so alle
Datenschutz
heißen.
Ist immer super, der Leute vom Marketing.
Ja, das ist so, das sind ganz natürliche Freunde, weißt du, Marketing und Datenschutz, ja, almost best friends. Und dann ist nicht immer klar, bei denjenigen, die das auch betreiben, quasi, die machen, dass das hübsch aussieht zum Beispiel, was da eigentlich passiert, weil dann war noch eine Agentur XY dabei, die hat das dann da eingebaut, hat keinem das erzählt, weil die fanden, das war doch ganz super. Und das braucht man doch. Und dann stellt man auch aus Beratungssicht, also regelmäßig fest, dass nicht immer bei allen Beteiligten klar ist, was passiert hier eigentlich. Gerade auch wenn Produkte so rundum sorglos Pakete eingekauft werden, die nicht zwangsläufig bedeuten, rundum sorglos datenschutzkonform Pakete. Das ist definitiv, ich glaube, das kennen wir beide dann.
Also ich denke, das ist halt gerade in dem Bereich auch so, dass man eben das nutzt, ja, und dann auch sagt, ja, ich brauche einen Cookie-Banner und man weiß aber gar nicht so genau, warum, sondern das braucht man halt und ist nervig. Und da muss ich auch sagen, also wir haben auch so ein Standardschreiben natürlich und da schreibe ich erstmal hin, so, wir haben dieses und jenes auf ihrer Webseite gefunden, sie holen keine wirksame Einwilligung aus diesen und jenen Gründen ein, sie brauchen aber eine und verweise dann zum Beispiel auf die Orientierungshilfe für digitale Dienste.
Mhm.
Und da muss man sagen, erstens, die hat nicht jeder gelesen und zweitens, natürlich ist das eine Orientierungshilfe und wir haben versucht, das so praxisnah wie möglich zu schreiben, aber es gibt trotzdem auch viele, denen das erstmal nichts hilft. Ja? Also gerade bei der Orientierungshilfe, an der habe ich selber mitgeschrieben damals, als das TDDSG damals noch, jetzt TDDDG kam. Und ja, natürlich war unser Ansatz zu sagen, wir wollen das praxisnah machen und wir wollen, dass das möglichst einfach ist. Aber natürlich haben wir auch im Hintergrund, als wir das erstmal in dieser kleinen Gruppe geschrieben haben und dann auch über den Arbeitskreis das weitergegeben haben, natürlich hat man auch immer die findigen Rechtsanwälte im Kopf von den großen Unternehmen, die dann natürlich jeden Graubereich suchen und sagen, na, aber in der Orientierungshilfe, das steht schon so und das könnte man so und so lesen, ne? Und deswegen versucht man es dann doch wieder möglichst juristisch korrekt zu formulieren, was dann aber vielleicht für die praktische Handhabbarkeit schwierig ist. Gleiches haben wir natürlich auch bei europäischen Papieren, ja, da ist es ja genau das Gleiche. Und das bringt dann halt nichts, letztlich auf diese Papiere zu verweisen, wo ich sage, es ist manchmal einfach hilfreich, zum Hörer zu greifen und einfach zu sagen, so, hallo, erschrecken die Leute manchmal erstmal, wenn man anruft, ja, und wenn man sagt, so, wir haben ein paar Mal hin und her geschrieben, aber ich glaube, es hilft jetzt einfach mehr, wenn ich anrufe, weil natürlich in mein Schreiben kann ich vieles auch nicht so reinschreiben, weil das sind Schreiben, die liegen vielleicht irgendwann mal bei Gericht, wenn dann doch geklagt wird, wenn er am Ende dann doch ein Anwalt einschaltet oder sonst was, ja?
Ja.
Und da macht es einfach Sinn, wirklich auch mal zum Hörer zu greifen und auch einfach mal zu sagen, so, jetzt passen Sie mal auf, das ist mein Problem, wollen wir darüber mal reden und dann funktioniert das auch. Und das ist halt auch das Schöne, weil dann brauche ich hinterher auch oft gar nicht sagen, ich muss jetzt irgendwas anordnen oder ich brauche irgendwelche Vollzugsmaßnahmen, sondern das wird dann oft auch einfach gemacht.
Ja, das scheint aber auch insgesamt ein großer, ja, ich weiß gar nicht, ein gewisser Unglaube. Also jedenfalls ist es in meinem Alltag mir schon öfter passiert, dass ich, also ich gehöre zu denen, die immer wieder sagen, man soll mit der Aufsichtsbehörde reden. Da kriege ich jetzt nicht nur Begeisterungsstürme für.
Überraschend.
Ja, also ich finde das total überraschend. Ich verstehe das gar nicht. muss ja kein bilateraler Austausch sein. Also ich finde, es lohnt sich auch mal zu gucken, okay, was macht denn meine Aufsichtsbehörde so? Die Angebote sind sehr unterschiedlich. Das muss man ganz klar sagen. Und man merkt auch, dass die Kapazitäten eben auch, ja, auch unterschiedlich sind. Ich sage das mal ganz neutral. Aber es gibt kaum eine Behörde, die nicht Angebote hat, ob das Veranstaltungen sind, ob das, mir gefällt gerade, was ist in Schleswig-Holstein, ich frage mal für einen Freund. Ja. Das hat mich so zum alleine der Name fürs Format hat mich so zum Schmunzeln gemacht. Ich fand es so süß. Einfach weil es so die Hemmschwelle versuchen soll, glaube ich, runterzusetzen auf so eine, ich finde, super nette Art und Weise. Oder Sprechstunden oder, ne? Gibt es ja verschiedene Sachen. Bevor man vielleicht sagt, okay, ich will jetzt bei der Behörde vielleicht nicht anrufen oder ich weiß auch gar nicht, wen ich da anrufen soll. Man kann ja auch überlegen, ob man so sich dem Thema nähert. Kann dazu ja auch nur raten, weil, naja, es gibt ja Leute, die sagen so, man kann Cherrypicking machen bei den Auffassungen der Aufsichtsbehörden. Ich bin da nie ganz überzeugt. Ich finde die Idee ja ganz charmant, aber ich war nie ganz überzeugt davon. Ich würde schon am liebsten wissen, was denkt meine zuständige Aufsichtsbehörde zu dem, was ich mache. Und dann ist mal so, oh, ich möchte aber nicht exponiert sein und ich will mich doch quasi, ich will doch jetzt hier mich nicht selber anprangern oder. Deswegen mag ich ja die Idee, frag für einen Freund so gerne. Aber in den Austausch gehen, anstelle davon sich wegzuducken, also das finde ich, kann man nur ganz groß schreiben. Deswegen finde ich das ja schön, dass er so viel Beratung macht. Zumal, dass er den Gedanken für den Datenschutz, dass das doch mehr unterstreicht. Jedenfalls finde ich das ganz persönlich, sozusagen, hey, wir wollen doch guten Datenschutz für die Menschen, weil das ist gut und nicht, hey, wir wollen große Bußgelder.
Genau, also das ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen, wo ich sagen muss, also es geht nicht darum, uns als Behörde in den Mittelpunkt zu stellen, sondern tatsächlich am Ende was zu bewirken und ein gutes Ergebnis zu haben. Und ich glaube, das kann man auch durchaus so erreichen. Und da gibt es verschiedene Stellschrauben. Wie gesagt, ich finde das auch gut, wenn Leute sich an uns wenden. Natürlich hat man auch nicht die Möglichkeit, immer alles zu beantworten. Ja?
Klar.
Aber ich sag mal so, wenn man so ein Verfahren hat und dann kommt jemand und sagt, ja, also ich habe vor einem Jahr eine Anfrage gestellt und es kam von euch nichts, ja, ist es vielleicht auch nicht das Schlechteste, dass man sagen kann, ja, also ich habe es ja versucht, ich wollte mich ja rechtskonform verhalten. Also auch das ist so ein Punkt, wo das durchaus Sinn macht, dass man sagt, ich kann belegen, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Denn das ist ja auch wieder so, ja, kann man als Vor- oder als Nachteil sehen, dass man halt Meinungen auch haben kann. Ne? Und da muss man sagen, auch Aufsichtsbehörden haben nur Meinungen. Und das ist ja genauso mit den Orientierungshilfen, deutsch, europäisch, ja. Letztlich sind das Meinungen. Ich meine, wir sind nicht die Gesetzgeber, ja, sondern wir haben eine Meinung. Ja, klar, wenn ich einen Bescheid erlasse, dann muss man gegen meine Meinung klagen, ja. Aber letztlich ist es meine Meinung. Man kann eine andere haben. Und das ist auch sowas, was natürlich auch in dem Verfahren, also ganz oft hat man ja immer so, gerade bei so Veranstaltungen, immer so die Frage, ja, und was mache ich jetzt, damit ich kein Bußgeld bekomme? Ja, das ist ja das, was immer alle umtreibt, ja.
Ja, ja.
Ich auch sage, naja, wenn man dokumentiert und sich Gedanken macht, dann darf man auch erstmal eine andere Rechtsauffassung haben, wenn man die begründen kann.
Ja.
Denn das ist auch das, wo ich sage, wenn das nicht etwas ist, was offenkundig anders ist oder was vielleicht auch der EuGH schon gesagt hat, ja, da wäre ich vielleicht ein bisschen zurückhaltend mit einer eigenen Rechtsmeinung. Ja, ich meine, kann man machen, aber wäre ich vielleicht vorsichtiger. Da muss ich sagen, wenn ich das begründen kann, dann bin ich da an sich erstmal aus dem Bußgeldbereich schon raus, wenn das wirklich was Vertretbares ist.
Ja.
Weil ich habe ja eine Dokumentation und ich habe mir Gedanken gemacht.
Ja.
Und wenn die Aufsichtsbehörde das dann anders sieht, dann sagt die mir das und entweder ich ändere es dann oder wenn ich es nicht ändere, naja, dann muss ich im Zweifel auch klagen. Und da muss man halt ein bisschen abschichten, einmal diese Dinge und Sachen, die einfach klar sind. Also, dass es gewisse Tools gibt, zum Beispiel, um jetzt wieder zu den Webseiten zu kommen, ja, weil das eben mein Standardbereich ist, wo ich sage, dass es gewisse Tools gibt, die darf ich nicht ohne Einwilligung einsetzen. Yep. Das ist einfach klar mittlerweile. Und da sagt man dann auch irgendwann so, jetzt ist aber gut, das müsste jetzt auch mal jeder verstanden haben, ja. Und da kommen wir dann in vielen Fällen einfach dazu, dass wir sagen, also auf jeden Fall schon mal eine Verwarnung, die dann auch gebührenpflichtig ist. Aber in vielen Fällen prüfen wir dann natürlich auch schon mal das Bußgeldverfahren, um einfach zu sagen, das ist jetzt lange genug bekannt, ja. Während andere Sachen, also gerade wenn wir jetzt uns den Einsatz von KI anschauen, also auch das haben wir immer mehr, wo wir sagen, wenn wir da eine Dokumentation haben, dass sich Gedanken gemacht wurde, dass sich was überlegt wurde, dass wir eine Datenschutzfolgenabschätzung haben, die wir uns dazu anschauen, wo wir sagen können, an der einen oder anderen Stelle sehen wir das vielleicht anders, aber dann kann man in den Austausch gehen, ja. Aber das ist kein, oh, ihr habt das falsch gemacht, wir sind jetzt sofort im Bußgeldverfahren, ja.
Ja. Ja, wenn da Raum ist, ich glaube ja auch, dass man manchmal und bringt mich so ganz charmant zu dem nächsten Themenbereich, den ich, also ich muss ja ausnutzen, dass du ja auch schon auch andere Sachen in der Behörde gemacht hast und ich habe ganz viele Fragen zur europäischen Zusammenarbeit. Das ist sowieso ein bisschen das Thema für mich dieses Jahr, weil ich das einfach transparenter gerne haben möchte, weil ich glaube, es sind viele Fragen oder auch Vorteile. Aber bevor ich da hinkomme, glaube, jetzt habe ich so meinen Faden verloren, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Naja, also du hast gerade gesagt, dass es nicht gleich im Bußgeld landet, wenn das so innovativere Sachen sind und sagtest, das sind eben auch Rechtsmeinungen. Und jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, dass ja überall nur Menschen arbeiten, die sich ja auch entwickeln in Bereichen. Ob nun jetzt hier, also hier heute, weil ich hier heute bei euch in der Behörde zu Besuch sein darf, oder ob das bei mir, also quasi bei Intersoft Consulting ist. Da sitzen Menschen, die machen sich Gedanken, die lesen, die sind schlau, aber da ist ja auch viel Innovation, gerade im Datenschutz. Im Vorgespräch hatten wir das so schön festgestellt, dass das auch so viel Spaß macht und vorhin hatten wir das ja auch kurz. Das ist ja einfach schön, aber das ist ja auch eine Herausforderung. Und ich will immer nicht ausschließen, dass man auch voneinander lernen kann. Also warum sollte ich nicht, wenn ich jetzt irgendwo externe Datenschutzbeauftragte bin und dann kommt die Aufsichtsbehörde und findet bei einem Unternehmen, das ich unterstütze, das sehen wir aber anders, warum sollte ich nicht auch eine Aufsichtsbehörde überzeugen können von meiner Rechtsauffassung, weißt du? Warum sollte das nicht auch gehen können, gerade?
Also das ist tatsächlich schon passiert.
Ja, voll, ne?
Also tatsächlich haben wir das auch, dass wir auch nicht sagen, das ist jetzt unsere Meinung, da weiche ich mir keinen Zentimeter davon ab, ja? Also gerade bei Fällen, die man vielleicht auch erstmal abklären muss, ne? Also wie gesagt, es gibt auch Fälle, da haben wir innerhalb der DSK eine Meinung, also innerhalb Deutschlands, oder wir haben Fälle, wo wir sagen, da gibt es eine europäische Meinung. Aber es gibt auch durchaus eine Vielzahl von Sachverhalten, wo wir einfach noch keine Meinung haben, weil wir diesen konkreten Fall so noch nicht hatten. Und ja, natürlich lassen wir uns da auch überzeugen von was anderem. Das würde ich an der Stelle auch gar nicht ausschließen, ja?
Nee,
also das ist einfach
lange auch nicht so
und
bei dir.
Auch das voneinander lernen. Also ich finde es wirklich sehr, sehr bereichernd, gerade auf Veranstaltungen auch in den Austausch zu gehen, gerade mit Datenschutzbeauftragten. Also nicht nur irgendwelchen Anwälten, ja, wo man sich juristisch austauscht, sondern mit Menschen, die das praktisch anwenden müssen.
Ja.
Denn da muss ich halt sagen, also ich habe noch nie so einen Text für einen Cookie-Banner geschrieben. Ich habe das einmal versucht, dachte mir, wow, das ist schwierig, mache ich nicht. Ja, ich sitze halt da und lese den Text und hake dann die einzelnen Punkte ab, ja, die ich so auf meiner Liste habe. Ne? Und dann mit jemandem zu sprechen, der das tatsächlich macht oder so eine ausführliche Interessensabwägung, ja, mir dann anzuschauen, wie macht man das, wo sind denn da die Probleme? Und das ist, und da kannst du jetzt gleich überleiten auf die europäische Zusammenarbeit auch der Punkt, dass man das auch mitnehmen kann, wenn man so Papiere schreibt, dass ich sage, was sind denn vielleicht einfach juristische Probleme, die vielleicht ganz interessant sind für uns Juristen, wo wir sagen, ach Mensch, da diskutieren wir mal drin. Und was ist das, was die Praxis wirklich braucht? Also was ist wirklich ein Problem, was man klären sollte? Weil das ist nicht immer deckungsgleich, ja?
Nee, das stimmt. Also ich glaube, dass wir natürlich an schwierigen Konstellationen rumkauen dürfen, wir Juristen. Das dürfen wir schon. Aber den Praxisbezug, den darf man einfach auch nicht verlieren. Ich bin da ganz bei dir. Und ich wollte genau darauf hinaus, dass ich glaube, es gibt auch verantwortliche Stellen, dass das so der Mythos Aufsichtsbehörde und ich finde es immer gut, also nicht nur, weil du jetzt unser Gast bist und viele Zuhörerinnen und Zuhörer dich ja auch kennenlernen dürfen, aber das ist eben einfach, man redet eben mit quasi auf Kolleginnen- und Kollegen-Ebene, finde ich auch. Das ist, mal hat man vielleicht mehr Ahnung und mal weniger und das kann, glaube ich, auf beiden Seiten so sein, aber ich glaube, das ist das, was man nicht vergessen darf und insbesondere, finde schon, also du hast auch recht, ne? Es gibt auch einfach Sachen, die sind jetzt auch zur Genüge besprochen und die dürfen dann auch irgendwann mal angekommen sein. Und ich finde, das darf man dann auch irgendwann auch mal voraussetzen. Aber gerade in unserem Bereich ist sehr viel Bewegung und Innovation. Ja. Nicht nur durch verschiedene Rechtsakte, sondern einfach auch technologisch. Und da darf man dann auch sagen, okay, da müssen wir vielleicht nochmal gemeinsam schauen. Und wie lösen wir denn das eigentlich? Und wir können jetzt nicht immer warten, bis irgendwann der EuGH was dazu gesagt hat. Cool, wenn er was zu Sachen sagt. Also ich finde es immer cool, ich bin nicht immer happy, aber ich finde es immer grundsätzlich cool, wenn ich was habe. Nur darauf kann ich natürlich nicht immer warten, weil ich ja auch, wie du richtig sagst, auch praktische Lösungen heute brauche für Fragestellungen, die heute schon relevant sind, die vielleicht in 5 Jahren in einem Gericht geklärt werden.
Und die dann vielleicht in 5 Jahren auch gar nicht mehr so relevant sind, weil sich das schon wieder alles geändert hat. Also wir haben viele Themen, wo ich auch jetzt in den 5,5 Jahren, die ich da bin, einfach auch sagen muss, ach, was damals so interessant war, das ist vielleicht gar nicht mehr so wichtig, ja,
absolut.
Weil es sich einfach weiterentwickelt hat und da muss man halt sagen, das ist halt auch immer hinterher oder wir sehen das ja auch bei EuGH-Entscheidungen, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir hier TCF hernehmen, das ist immer ein veralteter Sachstand und damit kann ich dann auch weniger arbeiten, denn natürlich ist jetzt alles ganz anders, als es damals zum Zeitpunkt von dem war, was der EuGH zu entscheiden hatte. Und von daher Für so Grundsatzdinge finde ich, wenn wir uns gerade die Rechtsgrundlagen anschauen, zur Einwilligung, zum berechtigten Interesse oder generell, wenn wir uns die Bundeskartellamt-Meta-Entscheidung anschauen, wo ja mal jede Rechtsgrundlage durchexerziert wurde. Das ist hilfreich, ja, und das bringt uns weiter. Aber so konkrete Sachverhaltskonstellationen, da ist das einfach, glaube ich, nicht der passende Weg, wie wir Probleme lösen, zumal wir ja auch sagen müssen, wir haben ja auch wirklich Betroffene. Also das ist ja jetzt nicht nur so ein Luxusproblem, sondern wir haben dann ja vielleicht auch Betroffene, die da eine Umsetzung wollen. Also auch wieder, wenn wir jetzt in den Bereich KI schauen und Large Language Models, wie kommen wir dazu, dass Daten aus dem Modell gelöscht werden? Ja? Mhm. Wie kann ich hier einen Löschanspruch umsetzen? Das ist ein Problem, was Leute jetzt haben, die jetzt nicht mehr wollen, dass ihr Name dort auftaucht. Oder vielleicht in Verbindung, da gab es ja diesen Fall mit dem Gerichtsreporter, mit dem Herrn Bernklau, der in den Nachrichten war, der dann zum Täter gemacht wurde, weil er über viele Gerichtsfälle berichtet hat, der einfach nicht mehr wollte, dass das auftaucht. Das ist ein Fall, das ist jetzt, da kann ich nicht warten, bis der EuGH dann in 5 Jahren mal sagt, jetzt müsste man löschen und dann sagen wir, ach, es geht übrigens nicht. Also das ist ja...
Ja, das stimmt. Dieses Zusammenspiel und natürlich, ich wollte natürlich ausnutzen, dass du europäische Zusammenarbeit lange als Fachbereich hattest, aber das Zusammenspiel, glaube ich, wird auch aus dem Gespräch einfach deutlich. Ja, wir haben Situationen, in denen brauchen wir jetzt Lösungen. Wir haben aber durchaus auch Funktionen von europäischen Institutionen, ob das jetzt in Form von Gerichten ist, aber auch anderen. Ich sag mal, so im Business-Kontext sind das dann die ganzen Stakeholder. Aber die haben wir ja da auch und da befinden wir uns einmal in diesem Kontext der Behörden. Ich sag mal von top-down, also aus Sicht EDSA, also mit Vorsitzenden und den dazugehörigen Behörden dann runter in die Nationen und Länder für Deutschland. Aber auch natürlich, wenn man das aus anderen Gesichtspunkten, dann haben wir den europäischen Datenschutzbeauftragten. Dann haben wir natürlich die Gerichte selbst und
die Kommission.
Die Kommission mit einer mit sicherlich nochmal einer ganz eigenen Agenda und Ausrichtung. Aber auch Rollen wie zum Beispiel Generalstaatsanwälte und welche Aufgaben die dort übernehmen. Also es gibt sehr viele, sagen wir mal, doch sehr wichtige Player in dem Kontext. Aber aus deiner Arbeit jetzt weiß ich, dass du natürlich aus Sicht, ich sag mal, EDSA und die Landesbehörden in Deutschland da auf deine Erfahrung machen durftest und immer noch weiter machst. Wie würdest du das denn beschreiben? Also aus der Praxis hört man häufig, ich weiß gar nicht, ob das bei dir ankommt, sowas wie, oh, was macht denn der EDSA da? Oder, boah, warum braucht denn das so lange? Warum gibt's denn da noch nichts zu? Ich hau das einfach aus. Und ich glaube, es wäre ganz schön, wenn du mal erzählst, wie ist denn die Zusammenarbeit?
Also ich glaube, man muss da differenzieren zwischen zwei verschiedenen Sachen. Einmal die Fallbearbeitung, die Beschwerdebearbeitung und einmal die, ich nenne es jetzt mal die Referententätigkeit auch wieder.
Okay, ja.
Wenn wir von der Fallbearbeitung sprechen, dann sind wir in dem, was wir in der DSGVO finden, den Vorgaben zum Kooperations- und Kohärenzverfahren. Mhm. Das heißt, wir haben in Bayern sehr viele große Unternehmen sitzen, die ihren innerdeutschen Hauptsitz in Bayern haben. Deswegen landen die Beschwerden bei uns. Denen ihre europäische Hauptniederlassung aber in einem anderen europäischen Mitgliedstaat setzt. Nehmen wir mal ganz fiktiv Irland zum Beispiel.
Ganz fiktiv.
Und dann ist es so, dass diese Fälle ja im Rahmen dieses Kooperationsverfahrens, One-Stop-Shop-Verfahrens, bearbeitet werden müssen. Das heißt, die federführende Aufsichtsbehörde wäre jetzt in diesem fiktiven Beispiel die irische Aufsichtsbehörde. Denen würden wir dann die Beschwerde zuleiten. Also das geht über das sogenannte IMI-System. Ich überlege gerade, wie es ausgesprochen heißt. Internal Market, sagen wir IMI-System.
Ja? Wir sagen IMI-System. Genau, ich bin dafür.
Über das IMI-System wird die Beschwerde weitergeleitet, also alles auf englischer Sprache. Und dann können sich alle betroffenen Aufsichtsbehörden in Europa melden. Das heißt, da wird ein Fall dargestellt und jeder, der sagt, ah, die Fallkonstellation, die habe ich auch. Also auch da gibt es Vorgaben, wann man sich da als betroffene Aufsichtsbehörde melden kann. Und dann geht das zu der federführenden Aufsichtsbehörde. Die federführende Aufsichtsbehörde holt dann zum Beispiel eine Stellungnahme ein von dem Unternehmen, das eben dann in dem Fall jetzt in Irland sitzen würde. Und wenn die Stellungnahme da ist, bewertet sie die und erlässt im besten Fall einen Bescheid, eine Draft Decision. Und dieser Entwurf wird dann wieder in IMI eingestellt und dann dürfen alle betroffenen Aufsichtsbehörden kommentieren.
Liebevoll ihren Senf dazugeben.
Genau, ja. Und dürfen dann kommentieren und dürfen aber auch Einsprüche einreichen. Relevant and Reasonable Objection heißt es. Auch dazu gibt es eigene Vorgaben, wie das genau aufgebaut sein muss formell. Also, dass man nicht einfach schreiben kann, das ist Mist, was ihr gemacht habt und gebt euch mal mehr Mühe, sondern das muss schon substanziiert sein, dass man dann sagen kann, okay, da habe ich wirklich einen Punkt und das ändert auch was am Ergebnis. Denn nicht alles, was vielleicht falsch erfasst wurde, führt zu einem anderen Ergebnis. Ne? Und wo man sagt, Also gerade die Bescheide sind ja dann auch durchaus mal 200 Seiten lang oder sowas, ja. Da will man nicht wegen jeder Kleinigkeit was Neues aufmachen. Und dann ist es so, das hat dann eine Frist, diese Draft Decision auch wieder. Also bis die kommt, gibt es allerdings keine Frist. Ja, also die,
okay,
die Behörde, und das ist auch so ein bisschen das, warum das mit dem lange Dauern immer so ist, man hat keine Handhabe. Also ich als bayerische Behörde kann nicht zum Beispiel die irische Behörde irgendwie drängen. Ich kann der zwar immer
ist
wieder
nicht
schreiben.
So hoppigaloppi, jetzt mach mal hin.
Das kann ich schon schreiben, aber im Zweifel machen sie es halt trotzdem nicht. Also es gibt keine Möglichkeiten, logischerweise, wie ich auf die andere Behörde einwirken kann. Ja?
Okay.
Und von daher ist es dann so, da warte ich halt, bis diese Draft Decision kommt. Aber wenn die dann da ist, da gibt es dann eine Frist. Da hat man dann 4 Wochen Zeit zu kommentieren, eben alle Aufsichtsbehörden. Und wenn dann alle die gut fanden oder nur kleine Änderungen, dann gibt es eine Final Decision.
Mhm.
Also das ist die abschließende, die kriegt dann auch am Ende der Beschwerdeführer und der Verantwortliche und wie auch immer. Mhm. Ja. Und das ist eben dieses grenzüberschreitende Verfahren. Manchmal sind wir da auch federführende Aufsichtsbehörde. Also es gibt auch ein paar Unternehmen, die ihren europäischen Hauptsitz in Deutschland haben oder in Bayern haben, wäre jetzt zum Beispiel das Worldcoin-Verfahren, das ist ein öffentliches grenzüberschreitendes Verfahren. Das haben wir auch so gelöst. Mhm. Da durften dann auch alle ihren Beitrag dazu leisten. Und dann hat man am Ende eine Entscheidung, die quasi von Europa getragen ist. Ja.
Ja.
Und das ist dieses Verfahren, was man immer so ein bisschen als langwierig empfindet. Mhm. Denn dadurch, dass man keine Einflussmöglichkeiten hat, ist man halt darauf angewiesen, wie die anderen Behörden arbeiten. Und manche europäische Mitgliedstaaten haben Behörden, bei denen sehr, sehr viele Fälle landen, weil die halt viele große Unternehmen haben. Und da dauert es dann halt mal ein bisschen länger. Und bei anderen geht es halt mal ein bisschen schneller. Also das ist, wie gesagt, das ist wie bei den deutschen Behörden auch, ne? Das ist einmal dieser Bereich grenzüberschreitende Verfahren, wo ich sage, da kommt so ein bisschen dieses Lange her. Das dauert einfach, bis so ein Verfahren durch ist. Einfach, weil man natürlich auch immer diese Fristen wahren muss. Ne? Man muss das erstmal alles übersetzen, die deutsche Beschwerde.
Ja.
Dann muss man das in IMI einstellen. Dann liest die dort irgendjemand. Dann wird die dort bearbeitet. Dann schickt man Stellungnahme raus. Dann wird die bewertet. Dann diskutiert man vielleicht drüber, über das Ergebnis. Das kann einfach auch mal dauern. Ja, das ist die eine Art der europäischen Zusammenarbeit. Übrigens interessant, an der Stelle in Deutschland haben wir es da quasi ein bisschen. Wir kennen das, weil in Deutschland machen wir dieses One-Stop-Shop-Verfahren auch. Also alle Unternehmen, die in Deutschland sind, da schauen wir auch, wenn in Bayern die Niederlassung ist, dann bearbeiten wir das. Wenn die in Hamburg ist, naja, dann macht es die Hamburger Behörde und nicht jede Behörde in Deutschland.
Ist.
Ja, genau. Und der andere Bereich ist so ein bisschen ja diese Referententätigkeit. Das ist das, wo man ein bisschen sagt, na, der Etzer, was machen die denn da? Ja, das ist
genau.
Der andere Kritikpunkt, den du hattest.
Also ich möchte nur betonen, das ist nicht mein Kritikpunkt.
Oh, okay.
Also
nein, den du vorgetragen hast.
Ja, ich habe das vorgetragen. Ich bin quasi nur das Sprechrohr. Ich wollte das nur der guten Form halber, weißt du?
Gut für die Klarstellung. Nein, also der zweite Kritikpunkt, den man oft hört, ist natürlich der, was macht denn der Etzer wieder da? Und da muss man sagen, auch da wieder spiegelbildlich machen wir das auch in Deutschland so. Wir haben in Deutschland für alle möglichen Themen Arbeitskreise, ja.
Mhm.
Dadurch, dass wir verschiedene Aufsichtsbehörden haben und ich jetzt zum Beispiel für den Internetbereich ja bei uns alleine zuständig bin im LDA als Juristin, damit ich nicht ganz so allein gelassen bin, gibt es natürlich ein Pendant von mir in jeder anderen Aufsichtsbehörde.
Mhm.
Und das wäre jetzt zum Beispiel der Arbeitskreis Medien. Und das gibt es natürlich auch auf europäischer Ebene. Wir haben Subgroups, ich glaube, es sind 13 Stück zu verschiedenen Bereichen. Also es gibt zum Beispiel eine Key Provision Subgroup, die sich ausschließlich mit Grundsatzfragen beschäftigt.
Ja.
Eine Technik Subgroup und so weiter. Ja, dann
macht Sinn.
Auch so Taskforces für dringlichere Dinge, aber grundlegend ist die Arbeit in Subgroups aufgeteilt. Und das ist eben so, ja, die Fachebene, die Arbeitsebene, wo man dann eben auch Themen bespricht und auch Guidelines zum Beispiel schreibt. Und da ist dann auch immer so, da formuliert man ein Mandat. Hatten wir jetzt zum Beispiel, also woran ich mitarbeite gerade, sind die Guidelines zu Consent or Pay.
Mhm.
Also diese tollen Abo-Modelle, die wir auf den Webseiten haben mit Einwilligen oder Bezahlen. Ist das datenschutzkonform überhaupt abbildbar? Der EuGH hat ja so ein bisschen anklingen lassen, dass er das durchaus denkbar findet, ne? Dass man auch gegen ein angemessenes Entgelt, dass das eine gleichwertige Alternative zur Einwilligung sein kann. Und da ist es so, da wird dann ein Mandat geschrieben und das Plenary, also sozusagen alle europäischen Hausleitungen sitzen da drinnen, die genehmigen das oder segnen das ab und dann hat man ein Mandat und dann sucht man ein Drafting-Team, also eine Arbeitsgruppe, die dieses Papier schreibt. Und dazu darf sich dann im Prinzip jeder melden, egal aus welchem Mitgliedstaat und auch in Deutschland, egal aus welcher Behörde. Und dann arbeitet man quasi da für den Etzer. Also das heißt, wenn ich an diesen Guidelines mitschreibe, da schreibe ich nicht als Deutschland mit oder als bei LDA, sondern da schreibe ich für den Etzer an Guidelines. Und das ist dann natürlich so ein Prozess. Und da ist es auch so, da hat man dann auch immer diese Abstimmungen natürlich. Man macht einen ersten Entwurf. Und dann dürfen alle, die in der jeweiligen Subgroup sind, also bei Consent or Pay wäre es jetzt eben diese Key Provision Subgroup, ja, die dürfen dann mitkommentieren. Und dann passt man den Text wieder an und versucht Kompromisse zu finden. Und dann sind wir wieder bei dem Grund, warum so Papiere vielleicht nicht immer ganz so praxistauglich sind, wie man es gern hätte. Weil wenn man viele Kompromisse findet, muss man sich oft halt auch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Aber dafür ist es dann was, ja, wo halt ganz Europa im Zweifel dahinter steht. Ja? Und diese Papiere werden dann im ETSA, im Plenary dann am Ende verabschiedet. Und da muss ich sagen, da finde ich tatsächlich auch, dass die Zusammenarbeit deutlich besser geworden ist. Das ist, ja, das hört man auch immer oft und klingt so ein bisschen abgedroschen, aber das ist tatsächlich so ein Corona-Gewinn auch wieder. Man macht deutlich mehr Videokonferenzen.
Ja.
Weil wenn ich jetzt überlege, wenn ich für jede dieser Besprechungen nach Brüssel fahren müsste, ja, könnte ich mir da vielleicht auch einen Zweitwohnsitz holen, ja?
Ja.
Vielleicht auch ganz nett. Aber das ist so, also man spricht einfach sehr viel miteinander. Und wenn es einzelne Punkte gibt, dann wird da ad hoc eine Konferenz aufgesetzt, auch in anderen Bereichen. Oder auch ChatGPT, als das alles so kam, ja, wo man gesagt hat, da hat man ganz viele Ad-Hoc-Konferenzen auch gehabt, wo man das dann bespricht, wie geht man damit um, was macht man damit. Und das finde ich tatsächlich auch ganz schön, dass man diese Punkte dann auch damit löst. Oder wir hatten zum Beispiel diese Cookie-Banner-Beschwerden von None of Your Business. Da gab es so eine richtige Beschwerdewelle in ganz Europa. Ja. Da gab es dann eine Cookie-Banner-Taskforce. Also das ist auch so, wo man dann versucht hat, das gemeinsam zu lösen. Oder es gibt ja mittlerweile auch eben diese koordinierten Prüfaktionen auf europäischer Ebene, was einfach auch besser funktioniert, weil man das wirklich auf virtueller Basis dann auch macht, dass man sagt, da hat man dann den Austausch dafür. Und da glaube ich schon, dass es besser geworden ist, dass man viel mehr Austausch hat. In Deutschland ist es da natürlich auch so, wenn man zu Papieren schreibt, dass man da dann wieder gucken muss, dass man die ganzen Aufsichtsbehörden alle mit ins Boot holt. Also weil man eben nicht für Deutschland spricht als Drafting-Team-Mitglied, sondern eben für den ETSA. Deswegen ist es in Deutschland dann genauso. Da darf dann auch wieder jede Aufsichtsbehörde natürlich mitkommentieren. Aber so hat man dann am Ende auch Ergebnisse, die einfach von allen getragen werden können.
Mhm. Ich finde ganz spannend und auch wichtig, dass es eben nicht der ETSA sind, also irgend so ein fernes, fremdes Wesen in einer weiteren autonomen irgendwie europäischen Institution, sondern das ist eben der Zusammenschluss oder die Zusammenarbeit eben der Behörden innerhalb Europas ist. Und natürlich mit Schwerpunkten, aber da kommt keiner irgendwie und regiert da irgendwie datenschutzrechtlich aus Europa durch. Aber das ist auch nochmal ganz wichtig.
Also ich glaube auch, dass es wichtig ist. Also natürlich, es gibt ein ETSA-Sekretariat und natürlich machen die sehr, sehr viel Arbeit. Aber es ist nicht, dass die alleine irgendwas veröffentlichen oder irgendwie eine bestimmte Richtung vorgeben, sondern das ist tatsächlich was und also manchmal auch sehr zum Leidwesen, ja, wenn man so ein Drafting-Team sitzt, dass man eben diese Subgroup hat, die wirklich alles kommentieren darf. Und wenn man merkt, okay, wir kommen hier irgendwie gar nicht zusammen, dann gibt es noch die sogenannte Strategic Advisory Group, also das ist so eine Unterstufe unter dem Plenum, die so die strategische Ausrichtung ein bisschen vorgeben. Also da ist auch die Vorsitzende dann mit dabei, wo man dann nochmal diskutiert, in welche Richtung wollen wir denn gehen, ja? Und dann eben auch noch im Zweifel wirklich bis zum Plenum geht und sagt, okay, liebe Hausleitungen aller Aufsichtsbehörden, wie wollt ihr das haben? Also das ist nicht eine Behörde oder wie du sagst, eine Institution, die das vorgibt, sondern im Prinzip ist das eine Gemeinschaftslösung. Und deswegen ist auch dieses ETSA-Bashing, was oft kommt, was wo man sagen muss, naja, das trifft alle irgendwie.
Ich glaube aber manchmal, dass es ein bisschen fehlgeleitet ist, weil ich glaube, dieses ETSA-Bashing, was es gibt, vielleicht etwas institutionalisiert, was so einfach nicht, ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass er das Bild, was ich da eigentlich gerade bashe, nicht ganz mit der Realität zusammenhängt. Also jedenfalls zum Teil. Übrigens an der Stelle, absolute Hörempfehlung nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer für unsere Folge mit der Vorsitzenden vom ETSA aus dem Frühsommer aus diesem Jahr. Nur mal so am Rande. Ein bisschen Eigenwerbung. Musste jetzt kurz sein, Caro. Aber weil da noch ein, zwei Punkte auch nochmal erklärt werden, wer das verpasst haben sollte. Nur, es ist eben kaum ohne auch deutsche Beteiligung. Ich finde, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Also das ist ja, da sind ja auch die Vorstellungen, werden ja auch mitverwirklicht. Das können aber auch spanische sein.
Also da
oder irische.
Da
oder
vielleicht auch noch der Hinweis, also tatsächlich in allen Subgroups sitzen auch deutsche Vertreter. Mhm. Und wir haben für die Themen auch deutsche Vertreter. Also ich zum Beispiel darf jetzt neben BFDI auch deutsche Vertreterin für das Thema Data Act sein, in der sogenannten CEH-Subgroup. Ja, also das heißt, Deutschland ist da auch überall vertreten.
Genau.
Ja, also das heißt nicht, dass sie an jedem Papier mitschreiben, wobei ich behaupten würde, bei den meisten Papieren, die kommen, ist auch irgendeine deutsche Vertretung mit im Drafting-Team. Das heißt, das ist nicht so, dass da irgendwas anderes passiert. Aber ja, manchmal kann es natürlich zu Abweichungen kommen von dem, was die DSK vielleicht gesagt hat, einfach weil es ein Prozess ist. Da kommen wir wieder zu dem, was du vorhin gesagt
hast.
Wir sind Menschen, wir entwickeln uns weiter und vielleicht ändert man auch seine Meinung oder passt sie einfach auch an. oder geht vielleicht einen Schritt zurück, weil man sagt, man muss eben Kompromiss schaffen, weil man ja ein Papier möchte, das ja dem Kunde nach helfen soll und ja auch Guidance geben soll.
Ja, und das ist ja auch Realität in der DSK.
Ja.
Also auch dort sind ja nicht irgendwelche Fremden, sondern da sind Menschen, die beteiligt sind. Die Player ändern sich auch mal. Und auch das hat, also da ist ja auch Entwicklung. Ja, auch schön.
Ja, und natürlich ist es auf deutscher wie auch auf europäischer Ebene auch einfach der Diskurs da. Also das ist ja auch dieses, was wir mit den ganzen Zentralisierungsdebatten ja auch oft haben, dass einem so ein bisschen vorgeworfen wird, dass es Meinungen gibt. Also das, wo ich sagen muss, ich finde es auch gut, dass wir nicht nur eine Meinung haben, sondern dass die Meinungen erstmal diskutiert werden und dass man erstmal verschiedene Ansatzpunkte haben kann und sich dann eben einigen muss auf eine Meinung. Ja, und das passiert im ETSA eben auch. Und das ist natürlich auch das, was mit einer Institutionalisierung der DSK ja auch angestrebt ist, dass man sagt, man hat verbindliche Beschlüsse, wenn man dann eben eine Meinung gefunden hat. Und ja, die wird nicht immer so glasklar ausfallen wie das, was jetzt vielleicht eine einzelne Landesbehörde macht, weil man aber dann sagen kann, darauf können sich jetzt alle berufen. Aber ich glaube, das ist etwas, das lässt sich nicht vermeiden, auch auf europäischer Ebene nicht. Denn dass ich eine ganz klare, ganz praxisnahe Auslegung und Antwort auf eine Frage habe, also das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja,
ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das müssen wir auch ein bisschen aushalten. Ich glaube, wir müssen auch aushalten, dass Kompromisse gefunden werden müssen, dass nicht immer alles auf mich passt. Also ich finde, dass viele Papiere über die Jahre, was das angeht, tatsächlich ich persönlich als Anwenderin besser geworden sind, weil ich finde, die Praxisbeispiele greifbarer geworden sind und auch mehr geworden sind. Und ich glaube, dass das schon auf verantwortliche Stellen auch hilfreich ist. Wenn ich, keine Ahnung, was ist ein Datenschutzvorfall? So Klassiker, die dadurch aber auch sehr greifbar werden. Und wann muss man das wohl melden? Und ist sowas. Und das hilft schon. Übrigens aus eurem Haus auch in der Vergangenheit immer sehr schöne Papiere gewesen. Also muss ich mal loben, über lange, lange Zeit, eins meiner Lieblingspapiere war zur Auftragsverarbeitung aus eurem Haus. Fand ich ganz toll. Weil die Praxisbeispiele darin einfach sehr nahbar waren und auch in der Abgrenzung, was ist vielleicht zum Beispiel mal keine Auftragsverarbeitung, sondern nur mal am Rande. Also ein bisschen Lob, weil ich das selber gut fand, aber auch nahbar für verantwortliche Stellen, die vielleicht auch nicht die Mittel haben, mich immer jeden Tag zu fragen, wer weiß.
Ja, aber das ist ja auch der Sinn und Zweck. Also da, jetzt kann ich nochmal Werbung für deine Folge mit Arno Talus machen. Ja? Da habt ihr ja auch das Helsinki-Treffen zum Beispiel erwähnt. Und bei diesem Helsinki-Treffen, da gab es hinterher auch ein Statement dazu, wo auch ganz klar die Positionierung da ist, zu sagen, man möchte das auch einfacher machen und ja weniger formell und weniger bürokratisiert. Und das ist auch tatsächlich das, was jetzt in die Subgroups mitgegeben wird. Also bei Papieren, wo es auch heißt, könnt ihr das nicht ein bisschen einfacher machen? Können wir da nicht mehr Beispiele haben? Können wir das nicht kürzen? Müssen wir da wirklich immer wieder alles wiederholen? Ja. Also wo man auch wirklich versucht, das umzusetzen.
Schön.
Also nicht nur, dass man sagt, man hat jetzt da so ein tolles Statement und das sieht super aus, ja, sondern das ist auch wirklich das, was uns jetzt gerade vorgegeben wird. Also auch wirklich in der Arbeit gerade jetzt an dem Papier, wo es auch wirklich heißt, setzt das bitte um.
Ja, ich glaube, dass das hilfreich ist und auch nahbarer macht. Ich meine, ich glaube immer noch, dass mehr Juristinnen und Juristen und Anwälte und Menschen in der Datenschutzberatung mehr diese Papiere lesen als verantwortliche Stellen, glaube ich immer noch, aber nicht so schlimm. Ich glaube nämlich auch, dass betriebliche Datenschutzbeauftragte sich da durchkämpfen und für die wird es auf jeden Fall nahbarer. Ich bin aber auch für jedes gute Beispiel dankbar, also von daher. Aber Stichwort Institutionalisierung, ETSA, die Entwicklungen von, ich sag mal in Anführungsstrichen jetzt Institutionen in Europa und auch von Aufsichtsbehörden finde ich ja schon spannend. Und gerade wenn man sich auch die deutschen Aufsichtsbehörden anguckt, ist es ja einfach auch so heiß diskutiert die letzten Monate, wo die Reise so hingeht. Also welche Veränderungen kann es geben, welche sollte es vielleicht geben, welche Mittel sollte es geben? Also ich meine, das ist, du hast vorhin angesprochen, die Anzahl der Beschwerden. Gibt es da bessere Wege? Und mit besser ist ja auch, also ist erstmal vielleicht anders und gucken, ob es dann besser ist gemeint. Hast du dazu eine Meinung, so wenn man so an die Zukunft der deutschen Aufsichtsbehörden denkt?
Also nachdem unsere Behörde ja die einzige wäre, die man bei einer vollständigen Zentralisierung abschaffen würde, habe ich natürlich eine Meinung. ich denke, was ich das Wichtigste finde, was ich auch nach...
Warte mal, da muss ich kurz was einwerfen. Also für alle, die diesen Einwurf nicht direkt verstehen, der Hintergrund ist ja hier, dass alle anderen Landesbehörden eine gemeinsame quasi Landesbehörde hat, die dann letztendlich sowohl im öffentlichen Bereich als auch im privatwirtschaftlichen Bereich agiert. Und wenn ich also zentralisieren würde, könnte ich ja nur einen Teil davon zentralisieren. Und das wäre, oder also man könnte alles theoretisch zentralisieren vielleicht.
Gut, aber wir haben Föderalismus.
Wir haben schon Föderalismus. Also insofern, also hat das ja wohl Grenzen. Und deswegen sagt Caro das jetzt, weil da das ja getrennt ist in Bayern.
Genau, wir sind ja nur für die Wirtschaft. Genau, wir sind ja nur für die Wirtschaft, also den nicht öffentlichen Bereich zuständig. Genau, und das könnte man theoretisch.
Ja. Warum du das sagst, warum das so massive Konsequenzen hier hätte für das Haus.
Nee, genau. Aber ansonsten muss man sagen, also was ich auf jeden Fall verstehen kann, ist der Wunsch nach mehr Rechtssicherheit, dass es nicht sein kann, dass man unterschiedliche Ergebnisse hat. Also ich sage nicht mal Rechtsauffassungen, weil das finde ich tatsächlich, wie gesagt, der Diskurs finde ich nicht schlecht und der wird auch nicht weggehen. Also das ist das, was man sich vor Augen führen muss, auch wenn man weiterhin, also auch wenn man eine Zentralisierung hätte. Ich meine, wir sehen das hier im Bayern tagtäglich. Wenn ich jetzt das Thema Consent or Pay nehme, wir müssen uns mit dem bayerischen Landesbeauftragten dazu abstimmen. Wenn wir in Europa oder auch innerhalb Deutschlands dazu eine Meinung haben, stimmen wir uns mit dem ab. Hat der bayerische Landesbeauftragte Abo-Modelle? Ich glaube nicht bei den öffentlichen Stellen, ja? Aber dennoch ist es eine Abstimmung. Und so würde es auch laufen, wenn wir eine Zentralisierung hätten. Das heißt, wir hätten immer noch eine DSK, die zwar eine BFDI hätte, aber die BFDI wäre auch nur eine Stimme neben den ganzen Landesbehörden, denn die wären aufgrund des Föderalismus immer noch da. Und das heißt, so Grundsatzfragen wie Rechtsgrundlagen oder wie sieht eine Datenschutzfolgenabschätzung aus oder sowas, da dürfte die auch nicht alleine entscheiden. Das heißt, diesen Abstimmungsprozess und gegebenenfalls unterschiedliche Rechtsauffassungen, das würde durchaus bleiben, von Europa mal ganz abgesehen, wo das ja sowieso der Fall ist. Deswegen sage ich im Ergebnis, also es kann nicht sein, dass ein Bundesland etwas vollzieht, was in einem anderen Bundesland in Ordnung wäre und man sagt, man bekommt ein Bußgeld. Das ist was, was auf jeden Fall vermieden werden muss, weswegen es wichtig ist, dass man verbindliche Beschlüsse herstellt, dass man eben zu einer Institutionalisierung der DSK führt, dass das einfach eine gewisse Verbindlichkeit hat, was da besprochen wird, um für mehr Rechtssicherheit zu sorgen. Denn das und auch, dass man dann im Prinzip dieses Forum-Shopping auch hat innerhalb Deutschlands zu sagen, in welchem Bundesland, bei welchem Bereich ist denn welche Aufsichtsbehörde vielleicht besser, das soll es natürlich nicht geben. Also das vorangestellt und ansonsten denke ich, dass es durchaus Sinn macht in manchen Bereichen. Gerade wir haben sehr, sehr viele Beschwerden zum Beispiel mit Verantwortlichen, die keinen Sitz in der EU haben. Das mit dem EU-Vertreter nimmt auch nicht jeder ganz so ernst.
Nee, den Eindruck habe ich auch.
Und da muss man dann sagen, da sitzt dann halt jede Behörde erstmal da und überlegt, so, wie stelle ich in Dubai zu? Und dann komme ich und sage so, hallo, ich bin vom BayLDA mit meinem Schreiben ums Eck. Und dann denkt man sich in Dubai, was ist denn das BayLDA? Und da glaube ich schon, dass es durchaus mehr Einfluss hätte oder mehr Aufmerksamkeit erregen würde, wenn dann die Bundesbeauftragte eben ein Schreiben macht. Und wenn man da auch das öfter machen würde und in verschiedene Länder auch die USA zustellen würde. Alleine die Fragen, wie stelle ich in die USA zu? Das hatten wir letztes Jahr mal bei einem Verfahren. Durchaus anspruchsvoll, denn das geht nicht so einfach. Ja, oder alleine die Schweiz hat ja da schon eigene Vorgaben, dass man sich ja teilweise strafbar macht, wenn man direkt Unternehmen anschreibt. Ja, und das sind alles so Fragen, die man auf Bundesebene, glaube ich, dann einfach gesammelt klären könnte, weil man das dann öfter hat und nicht irgendwie zweimal im Jahr. Und dann muss ich erstmal wieder das Buch rausholen, wo das drin stand und recherchieren, sondern dann könnte man das machen. Durchaus vorstellen könnte ich mir das auch bei großen Unternehmen, also gerade die großen Tech-Unternehmen, ja, ich glaube, da wissen wir, wovon wir sprechen, wo wir sagen können, das ist was, kann man sich ja auch zentralisieren. Aber ansonsten muss ich sagen, glaube ich, ist es auch ganz schön hier, dass man einfach die Nahbarkeit der Aufsichtsbehörden hat und vor allem auch dieses, dass ich sage, da habe ich schon was, also was ich vielleicht kenne als Unternehmen. Ich kenne meine Aufsichtsbehörde, ich war da vielleicht schon, ich hatte da schon Verfahren. Ich habe da einen Ansprechpartner, ich habe eine Kontaktperson. Ich habe vielleicht in der Vergangenheit auch schon Dinge geklärt. Und ich glaube, gerade jetzt, wo wir eine KI-Verordnung haben, wo wir ein Data Act haben, betrifft ja manche Unternehmen beides. Dazu kommen noch die technischen Sachen, also Cyber Resilience Act oder NIS 2, wo ich sage, es gibt vielleicht auch viele neue Dinge, die ich umsetzen muss. Und dann muss ich mir auch noch eine neue Aufsichtsbehörde suchen, von der ich vielleicht gar keine Ahnung habe, die vielleicht auch keine Zeit hat. Denn wenn wir komplett zentralisieren, wo gehen denn unsere ganzen offenen Beschwerden hin? Ich glaube, irgendwer hat das mal aufgestellt, dass es gerade 70.000 offene Beschwerden sind. Ich glaube, mittlerweile wären schon wieder mehr. Gehen die dann von heute auf morgen alle zur BFDI? Ja, also wie sollte man das denn schaffen?
Ja.
Und dann noch die Beratungsleistung, die sie momentan ja auch erbringt, weiterhin auf dem Level zu erbringen. Und das sehe ich als Problem. Und von daher denke ich mir, ist es nicht besser jetzt, wo wir so viel Umbruch haben, wo wir ja auch in Europa ja auch sehen, dass wir Überlegungen haben zur Reformierung der DSGVO, wo also auch wieder viel Neues kommen wird, wo ich sage, wenn ich irgendwas habe, worauf ich mich so ein bisschen stützen kann und sage, wenigstens kenne ich die in der Aufsichtsbehörde, wenigstens habe ich da vielleicht schon Kontakt oder kann den Kontakt schaffen, weil es vielleicht trotzdem ein weniger großes Hemmnis ist, zu sagen, ich gehe halt zu so einer bayerischen Behörde mal ins nette Ansbach, als zu sagen, ich fahre jetzt zur BFDI nach Bonn, ja.
da war es auch schön.
Also nicht, dass ich nicht sagen möchte, dass die BFDI nicht sympathisch ist, so meine ich das nicht. Ja.
War auch da in Bonn ganz nett.
Ja, aber ich glaube, da hat man vielleicht so hier, wenn man jetzt wirklich so ein kleines bayerisches Unternehmen ist, vielleicht einfach mehr Hemmungen. Ja, das
total. Meine ich
damit.
Ich wollte auch nur Spaß machen. Also in Ansbach ist auch schön, der guten Form halber. Es ist sehr schön hier.
Ja, sehr idyllisch. Ja,
ja, aber total.
Wie gesagt, das ist so der Punkt, wo ich sage, also wäre das nicht gut, wenn ich sage, ich schaue jetzt erstmal, wie ich das Ganze Neue irgendwie implementieren kann, wie ich das umsetzen kann, dass sich der Gesetzgeber vielleicht auch da erstmal darum kümmert, wer da was eigentlich beaufsichtigt, ja, anstatt einfach alles nochmal umzuwerfen, dass alles Neues und Verantwortliche sich eigentlich auf gar nichts mehr verlassen können. Mhm. Denn da muss man ja auch sagen, so wie wir natürlich auch unsere Meinung ändern können, hat die BFDI vielleicht zu manchen Dingen noch keine Meinung, weil sie sich noch nicht damit beschäftigen musste, weil manche Sachverhalte einfach so noch nicht aufgekommen sind, die man jetzt im Wirtschaftsbereich hat, ne?
Ja.
Und deswegen, wie gesagt, das natürlich kann man das alles machen, ja, aber die Frage ist halt, ist dafür jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt? Mhm. Oder macht es nicht Sinn, dass man sagt, das, was gut läuft, kann man nutzen und das, was nicht gut läuft, nämlich, dass wir vielleicht unterschiedliche Ergebnisse haben, da können wir wirklich bewusst entgegensteuern und können wirklich was dafür machen. Und da sehe ich auch die Bereitschaft, also wenn wir uns auch anschauen, was die DSK jetzt auch gemacht hat, ja, natürlich aus Sorge, weil man natürlich sagt, das findet man nicht überzeugend. Aber dass man sich auch wirklich überlegt, wie kann man das lösen und welche Ansätze gibt es da? Und ich glaube, das sollte man schon auch hören.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin bei der gesamten Diskussion, wird mir mein ganz persönliches Dafürhalten, die Motivation der dahinterstehenden Fragestellung ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Also wer hat denn das überhaupt ins Spiel gebracht und warum? Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also persönlich, weil ich glaube, dass wenn ein politischer Wille da ist, möglicherweise auch mit dem vielleicht auch hehren und guten Wunsch, Bürokratie abzubauen, Verfahren zu verkürzen oder auch zu vereinfachen. Wenn das, also und ich habe es soweit auch ein Stück weit verstanden, dass das Teil der Motivation ist, dann muss man sich aber auch mal ein bisschen ehrlich in die Augen schauen und fragen, kriege ich das damit hin?
Ja.
Und wenn das mein Ziel ist, wie komme ich dort auch wirklich hin? Und das könnte, wenn ich da einen Weg finde, dahin zu kommen, das könnte auch aus einer sehr idealistischen Sicht auch dem Datenschutz helfen, wenn das dann auch wirklich so ist. Aber da muss man schon auch ehrlich mit sich sein. Da kann politisch das mal schneller gesagt werden und nicht, dass ich dann nur da Schnellschüsse unterstelle. Das Begehren kann ich nämlich durchaus nachvollziehen. Und das könnte auch dann dem einzelnen Betroffenen helfen, wenn man das so wirklich umsetzen kann. Aber Realität, politischer Wunsch und passt diese Motivation zum konkreten Vorschlag, ist etwas, was einer wirklichen kritischen Prüfung bedarf. Deswegen finde ich das sehr spannend, dass du da die Punkte aufwirfst und auch wirklich ganz pragmatisch ein Beispiel, okay, wie mache ich denn das dann und wie mache ich denn das dann? Ist es fair? Weil dafür brauchst du dann Lösungen. Und wenn man damit, also so eine richtig nach hinten losgehende Milchmädchenrechnung dann gestartet hat und gedacht hat, damit vereinfacht ich das aber so richtig doll und keiner sich die Mühe gemacht hat, jedenfalls nicht, wenn man so einen Vorstoß gemacht hat. Die Mühe kann auch danach kommen, aber es ist manchmal leichter gesagt als getan. Ja. Also die grundsätzliche Motivation und die bin da jetzt ganz idealistisch, die unterstelle ich erstmal als gut. Ich will Geld sparen, ich will Bürokratie sparen, ich will vereinfachen. Das hilft möglicherweise eben auch aus Politikersicht den Wählerinnen und Wählern. Und von mir aus, fair enough, ich finde, das darf man ruhig fragen. Und dann ist aber die nächste Frage, Moment, erreiche ich das damit überhaupt? Und was heißt denn das eigentlich? Was ich schön finden würde, wenn die Diskussion dann nicht nur dazu führt, dass das dann am Ende nur Nein heißt, weil dieser Vorschlag so vielleicht nicht funktioniert hat. Denn die Frage, die dahinter steht, ich erinnere mich im Gespräch mit der BFDI, diese Fragestellung, oh, ich weiß gar nicht mehr, ob das im Gespräch oder im Vorgespräch war, was könnte man denn tun, um auch dem Datenschutz und zu unterstützen, auch im Image und in der Wahrnahme. Und das kenne ich aus anderen Gesprächen auch. Ich sag mal Datenschutzprominenz in der Fragestellung. Und es kommt immer wieder auf. Und ich finde die Frage richtig. Und unbürokratischer oder auch schneller oder einfacher, wenn da Leute wirklich gute Ideen haben, ich finde, das sollte man weiter nachverfolgen. Auch wenn dann nicht die Lösung war, die Politiker XY in den Ring geworfen hat. Sondern die Frage, finde ich, kann man schon nachverfolgen.
Ja, also das auf jeden Fall, wobei ich jetzt sagen muss, und also das ist jetzt mein persönlicher Eindruck auch einfach, ist dieses, es geht mehr in diese Richtung mit, man will eigentlich gar keinen Datenschutz, ja, oder man will nicht zu viel Datenschutz, weil es bremst die Innovation. Und da hat die BFDI, die natürlich an vielen Stellen einen sehr offenen Ansatz zeigt, auch eben in Richtung Datennutzung, vielleicht auch im Widerspruch zu dem, was manche andere Landesbehörden so sagen oder gesagt haben, in der Vergangenheit sich natürlich auch in Stellung gebracht zu sagen, Mensch, wäre das vielleicht nicht einfacher, wenn man nur eine Stelle hätte, die man überzeugen muss. Also mit die BFDI meine ich jetzt nicht die Person als solches, sondern die Behörde, ne? Wo ich sage, wo man sagt, da hat man vielleicht nur eine Institution, wo man das eben weiterbringen muss. Und der Gedanke ist auf dem ersten Blick natürlich gar nicht so verkehrt. Mich erinnert das so ein bisschen an diese PIMS, diese Personal Information Management Systeme, die man einführen wollte, um die Cookie-Banner zu beseitigen, wo man im ersten Moment auch denkt, wow, tolle Idee. Und wenn man genauer hinschaut, denkt man sich, ja, okay, funktioniert aber nicht. Das ist so ein bisschen dieses, ich mache mir ein bisschen Sorge, dass das oft zu kurz gedacht wird, dass man sagt, so eine Zentralisierung ist super und dann macht das alles die BFDI und die entscheidet alles alleine und im Sinne der Datennutzung und es wird alles innovationsfreundlicher. Erstens glaube ich nicht, dass es so ist, ja, weil auch die BFDI, also alles, was ich da bisher gesehen habe, da nimmt man den Datenschutz sehr ernst. Also das ist bei weitem nicht
mein Eindruck,
bei weitem nicht ein laxerer Umgang damit, wo ich sage, das ist jetzt ein Freifahrtschein für alle. Und ansonsten auch einfach die Frage, wie gesagt, wie will man das praktisch schaffen und auch was ist mit den Betroffenen? Wie ist denn das, wenn diese 70.000 Beschwerden bei einer Behörde liegen, wo sich ja alle schon beschweren, dass wir zu langsam arbeiten, ja? Wie will man das denn machen? Und die Betroffenen sind dann letztlich auch wieder die Leidtragenden, weil natürlich wird man im Rahmen von KI und Ähnlichem weiter beraten müssen, man wird bei den Unternehmen sein müssen. Und wer ist denn dann bei den Betroffenen und kümmert sich darum, dass diese Beschwerden abgearbeitet werden? Denn natürlich kann die BFDI Expertise aufbauen, Personal aufbauen, aber das dauert und das brauchst du ja auch erstmal, dieses Personal. Ja, ich meine, wir sehen, wie schwer wir hier Personal kriegen. Also wenn wir mal Stellen bekommen, das ist gar nicht so einfach, ja. Und da dann zu sagen, also man hat dann diese Behörde, eventuell auch noch in Bonn, wo man ja noch eine andere große Behörde hat, die vielleicht auch ganz viel Personal braucht. Also sollte vielleicht sehr flexible Homeoffice-Möglichkeiten geben bei beiden, ja. Aber das stelle ich mir einfach schwierig vor in der praktischen Umsetzung. Und da bin ich mir manchmal nicht sicher, wurde das alles zu Ende gedacht? Auch was Kosten angeht, also auch so ein Behördenabbau ist ja nicht kostenlos, ne? Wie löst man so eine Behörde auf, ja? Also das ist ja, und es ist ja auch nicht so, also ich hatte dann auch schon gehört, naja, sie haben jetzt halt Angst um ihren Job, wo ich mir denke, naja, ich bin Beamtin des Freistaats. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann auf der Straße sitze, ja. Also auch da ist es ja so, das wird dann ja anders umverteilt einfach, ja. Also ob man da dann wirklich sagt, man kann jetzt da überall die Kosten so einsparen, ist natürlich die andere Frage. Von daher, ja, wäre mein Appell eigentlich zu sagen, ich hoffe, man denkt das auch zu Ende, egal was man macht. Der Ansatz ist gut, aber ich glaube nicht, dass es ein ganz oder gar nichts ist.
Ja, was ich mir wünschen würde, ganz persönlich, ist das. Manchmal habe ich den Eindruck, da hatte jemand eine Idee, ob das zu Ende gedacht wurde. Ich bin da ein bisschen mutiger, ich bin da nicht immer so von überzeugt. Das muss aber auch nicht immer schlimm sein. Ich glaube, nur in unserer Diskussionskultur kann das manchmal schwierig sein, weil manchmal ist es so, weil ein Gedanke vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht wurde oder bestimmte Konsequenzen nicht einkalkuliert wurden, führt es oft dazu, dass dann eine Idee oder auch eine Veränderung direkt ganz tot ist. Und das finde ich persönlich schade. Ich finde, es dürfte ein ganz kleines bisschen mehr Try and Error geben in dem Bereich, dass man sich daran tastet. Denn wenn die Motivation grundsätzlich eine gute wäre, wie wir finden Wege, zum Beispiel auch zu sparen, oder wir finden Wege, Datenschutz zugänglicher zu machen oder dass Datenschutz auch unbürokratischer sein könnte, dann würde ich erstmal grundsätzlich sagen, das sind doch erstmal gute Ziele. Nur vielleicht schaffe ich es nicht mit meiner erstbesten Idee, die ich dazu hatte. Vielleicht mussten die Leute, denen ich schon vorher unterstellt habe, dass die kluge Ideen haben, das zusammen auch entwickeln lassen. Aber ja, vielleicht ist das was für eine weitere Folge, wenn wir weiter resümieren können. Aber das bringt mich zu meinem wichtigen Punkt. Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt so gehört haben, oh Mensch, die Caro, das ist eine coole Socke. Da möchte ich doch mal wissen, was die sonst noch für schöne Ideen hat und was da sonst noch läuft und was in dieser spannenden bayerischen Behörde so passiert. Caro, wo kann man dich finden oder spannende Sachen zur Aufsichtsbehörde finden?
Also grundsätzlich von mir selber. Ich habe einen privaten LinkedIn-Account, auf dem man mir gerne folgen kann, wo ich natürlich hin und wieder auch was aus der Behörde poste. Aber wie gesagt, das ist ein privater Account, also die Behörde hat keinen. Für unsere Behörde empfehle ich unsere Webseite. Das ist www.lda.bayern.de, die wir versuchen auch immer so gut wie es geht aktuell zu halten. Da haben wir jetzt auch vor kurzem eine eigene Unterseite für den Data Act eingerichtet, die ich hoffentlich im Laufe der Woche noch mit ein bisschen Inhalten fülle, wenn ich die fertig bekommen habe, wo wir auch zu KI einiges haben, ja. Und ja, so ein paar hilfreiche Kurzpapiere. Du hast vorhin das mit den Auftragsverarbeitern angesprochen, gibt aber eben auch noch andere Sachen.
Klar.
Von A bis Z, wo wir versuchen, so ein bisschen zu informieren. Dort kann man auch Beschwerden einreichen und Beratungsanfragen stellen. Genau, das geht über die Homepage am besten. Und ansonsten, wie gesagt, versuchen wir viel, ja, auch bei Veranstaltungen zu sein oder eben auch Podcasts oder sowas, wo man da auch, ja, gut mitkriegen kann, was wir so machen.
Ja, total spannend. Also ich glaube, gerade bei den letzten Themen, die wir so hatten und die Entwicklungen da, ich glaube, müssen wir wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Zukunft vertagen. Das hilft, glaube ich, alles nicht. Da müssen wir beide ein bisschen abwarten. Aber insofern umso schöner, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer dich dann auch finden können. Übrigens, wem das jetzt zu schnell ging, ihr wisst das, macht euch bitte keine Sorgen. Ich packe das natürlich alles in die Shownotes. Haha, als ob ich das da reinpacke. Naja, wobei, also ich schreibe die schon, aber da findet ihr das auf jeden Fall alles. Genau. Und ansonsten muss ich einfach sagen, Kau, was für ein wunderschönes Gespräch. Danke, dass du mein Gast heute warst.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast oder dich jetzt selber eingeladen hast.
Ja, ich Anfang. Würde sagen, ich habe mich so ein bisschen eingeladen.
Also schön, dass du da warst.
Ja, immer eine gute Entschuldigung, mir Behörden anzusuchen. Ich bin so unglaublich neugierig. Weiß einfach gerne, wo du da
so... Du wolltest den Tresor sehen in unserer Behörde.
Die haben einen total coolen Tresor. Das Gebäude war meine Bank und das ist voll toll.
Wir sollten es sagen, damit keiner mehr denkt, dass wir so wenig streng sind. Also wir haben auch einen Tresor und den nutzen wir auch.
Ja, da kommen die bösen Verantwortlichen rein.
Nein, ganz so schlimm ist es natürlich.
Nein, natürlich ist es so nicht. Und ich muss sagen, also ich bin hier ein paar Minuten durch die Flure gegangen und so viel Lachen. Also ich muss das einfach einmal sagen. Es war sehr, sehr schön. Ich habe mich gleich zu Hause gefühlt. Umso mehr ein Plädoyer, auch mal zum Hörer zu greifen, wenn man mal eine Frage hat. Also mein Eindruck ist, dass man hier sehr viele nette, zugängliche Menschen trifft. Ja, wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gern den Podcast oder gebt auch eine Bewertung ab bei Apple Podcast oder Spotify, wenn ihr möchtet. Empfehlt den Podcast gern weiter an andere interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten und Abonnentin. Die nächste Folge ist bereits in Planung. Ihr wisst das, es bleibt also spannend. Ihr findet mich selbstverständlich auch bei LinkedIn. Folgt mir gern dort, um kein Update mehr zum Podcast zu verpassen. Ich mache den Podcast natürlich nicht alleine. Wie immer bin ich inhaltlich verantwortlich und produziert wird der Podcast von Ole Wohlers. Für mehr Informationen zum Datenschutz schaut auch gern auf unserem Blog. Den findet ihr unter www.doktor-datenschutz.de. Zudem findet ihr uns auch bei Blue Sky und Mastodon. Und da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als nochmal danke und tschüss und bis zum nächsten Mal.